bei diesem nachfolgenden Gespräch über Atlantis, Teil 2 mit Reikawe, empfiehlt es sich tatsächlich, den ersten Teil sich nochmal anzuschauen oder überhaupt anzuschauen, damit das, was jetzt an Informationen auf euch einputzelt, in einen größeren Rahmen und verständlicheren Rahmen gestellt wird. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch über das Vermächtnis von Atlantis mit Reikawe. Und ich bin gespannt, was er hier sehr anschaulich für uns mitgebracht hat. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Reik, du hast ja schon auch im ersten Gespräch, hat man es im Hintergrund hier gesehen, du hast was sehr Anschauliches mitgebracht und ich werde dann, du bist der Beamer, ich bin die Leinwand, auch ein paar Sachen in die Kamera halten, um das, was du sagst, zu veranschaulichen. Was denn an Wissen von Atlantis über die Templer auf uns gekommen ist und jetzt sozusagen in einen Zeithorizont gestellt wird, wo wir uns entscheiden müssen. Und wir bekommen jetzt Dinge an die Hand, nach welchen Kriterien wir uns vielleicht oder überhaupt in welchem Rahmen wir uns entscheiden. Reik, jetzt mal los. Raum und Zeit und Raum und die Zeit. Doppelpyramide.
Ja, also ich habe mir das so überlegt, wir reden jetzt über zwei große Themenbereiche. Einmal über das Thema Ordnungsstruktur des Daseins, also wirklich die Grenze des Denkbaren. Gehen wir mal, da fangen wir an. Und im zweiten Teil würde ich dann gerne über den Menschen sprechen. Also mit dem Verständnis, was wir im ersten Teil uns erarbeitet haben, also wie das, der Mensch erschaffen oder nicht erschaffen, sondern aufgebaut ist. In den Unterlagen wird von 4 Systemen gesprochen, aus denen das System Mensch besteht. Und an diesem Modell, ich habe ja jetzt hier auch einige Modelle mitgebracht, kann man halt auch aus meiner Sicht sehr gut nachvollziehbar Krankheitsentstehungen erklären, Heilungsprozesse erklären, weil letztendlich alles ist psychosomatisch, so muss man es vielleicht sagen. Es gibt da keine Trennung. Und mit diesen Modellen, was wir jetzt hier haben, kann man es sehr gut nachvollziehen. Und das war für mich auch der Punkt, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, wo ich gedacht habe, das ist genau das, was ich immer wollte. Diese Ganzheitlichkeit, diese Verzahnung zwischen Soma, also reiner materialistischer Betrachtung, und Psyche bzw. Seele. Man muss das auch unterscheiden, das ist nicht das Gleiche. Und konnte ich eigentlich nur durch dieses Studium von den Unterlagen von Lothar Göring richtig für mich sauber definieren.
Und damit das Wissen der Templer und damit das Wissen der Atlanta oder der Higolita.
Ja.
Ja. Die den Atlantern eigentlich ins Gewissen reden wollten.
Und das Schöne ist, dieses Wissen steht jedem zur Verfügung. Die Frage ist nur, wie weit gehe ich damit in Resonanz? Also das ist ja jetzt mittlerweile kein Geheimwissen mehr, sondern das Wissen ist offen. Es ist verfügbar, man kann sich damit beschäftigen, es ist aber ein Studium. Also es ist nicht einfach nur so, man liest es und sagt, ja, sondern wenn man richtig da das ernsthaft versucht zu verstehen, verändert es dich. Und es bringt dich auch ganz schön ins Nachdenken über dein eigenes Leben und welche Dinge du selber schon erlebt hast und du reflektierst ganz anders.
So du hast ja auch mal gesagt, Wissen ist Hohlschuld und keine Bringschuld.
Hohlpflicht.
So, ja. Und keine Bringschuld.
Gut, also wir können ja mal wirklich bei den Grenzen des Denkbaren anfangen. Ja. Und in den Unterlagen wird Folgendes gesagt, dass man erstmal so einen Einstieg hat. Genau, du kannst ja die Abbildung einfach mal hochzeigen. Es wird gesagt, erstens, dass unser Universum begrenzt ist. Es ist eine abgeschlossene Schöpfungseinheit. In diesem Bild, was man jetzt da sehen kann, sehen wir so verschiedene Wölkchen, sage ich mal, so graue und weiße. Und jede dieser Wolke repräsentiert ein komplettes Universum, in sich abgeschlossen. Das heißt, das Universum selber, der Raum, in dem wir uns befinden, ist stofflich. So, gehen wir gleich noch näher drauf ein. Der eine Aspekt. Also Universum ist begrenzt. So, der Raum, den dieses Universum ausfüllt, ist angefüllt oder man könnte sich das wie so eine Gelee-artige Gelmasse oder Knetmasse vorstellen, wird in den Unterlagen als Urplasma beschrieben. Wir kennen auch den Begriff Äther. Ja? Das ist ein Kontinuum. Man nimmt das gerne als Analogiebild, zum Beispiel Wasser. Da kann man sich das ein bisschen dran vergegenwärtigen. So. Und dann gibt es aber noch zwischen diesen Universum gibt es so eine Rasterung. Und das ist ein statischer Raum, der aus kubischen, also würfelförmigen Kraftfeldern besteht. Und der ist unendlich. Und innerhalb dieser Unendlichkeit, dieses statischen, strukturierten Raumes, befindet sich also ein endliches, materielles Gebilde namens Universum. Und es gibt jetzt zwei Arten von Universen. Es gibt einmal die, die in absoluter Ruhe sich befinden. Das heißt,
sind die Weißen.
Das sind die Weißen.
Ja.
Da ist also sozusagen nur dieses Urplasma da, aber da passiert gar nichts. Das ist absoluter Stillstand. Und dann gibt es die, diesen Grau mit diesen Doppelpyramiden da drinne. Da findet quasi ein Schöpfungsprogramm gerade statt. Das heißt, in dem Moment, wo ein Schöpfungsgedanke oder ein Schöpfungsimpuls in diese beweglose Urplasmamasse eindringt, fängt dort nach einem ganz bestimmten gesetzmäßigen Muster, fängt an, dieses Urplasma sich zu bewegen. Und zwar in einer Doppelpyramide, in einer dynamisch strukturierten Form. Mhm. Und das ist sozusagen der Beginn der Schöpfung. Man könnte sagen, das ist der Beginn des, also Urknall in Anführungszeichen, das wäre also sozusagen der Beginn dieses ersten Gedankenimpulses, der in dieses Unstrukturierte plötzlich eine Struktur hineinbegibt. Und jedes dieser Universen hat also ein bestimmtes, man könnte sagen, einen übergeordneten Schöpfungsplan, der dort abgearbeitet wird. Und wir alle, die jetzt in diesem einen Universum, in dem wir uns jetzt gerade befinden, enthalten sind, machen an diesem Plan mit. Dieser Plan wird dort als Alpha-Omega-Projekt beschrieben in den Unterlagen.
Ja? Also das klingt ja auch ein bisschen wie Matrix, ne? Also
ja?
Das wird abgearbeitet.
Es wird abgearbeitet in gewisser Weise.
Das Programm ist geschrieben, ja? Wir sind die Protagonisten in diesem, ja, Film eigentlich. Ne?
Also man könnte sagen, um es einfacher zu sagen, wir haben also eine Leinwand, das ist dieses kubische, diese würfelförmige Gitternetz. Das ist räumlich zu sehen, das kann man vielleicht auf der nächsten Abbildung sehen. Und innerhalb dieses Raumgitters, das sozusagen die Struktur ja vorgibt, bewegt sich etwas. Das nennen wir Äther oder Urplasma nach einem ganz bestimmten Bewegungsmuster. Das ist sozusagen der Film auf der Leinwand. Also dieses Gitternetz ist die Leinwand und der Film ist dieses dynamische Bewegungsmuster. Und was man sehr schön sehen kann, ist, dass in jedem Würfel sich im Grunde immer wieder vier weitere Würfel befinden, beziehungsweise acht Würfel, nicht vier, acht Würfel. Und das geht in den mikroskopischen genauso wie in den makroskopischen Bereich. Das ist für uns nicht denkbar, das ist unendlich. So, da ist sozusagen unser Denken begrenzt, weil letztendlich das Denken ein Teil des materiellen Universums ist. Der Gedanke ist nämlich stofflich. Bewusstsein ist noch was anderes, also das reine Sein. Aber Denken, Gedanken, Bilder sind schon stofflich innerhalb dieses Ätherkontinuums. Und wir haben es also jetzt mit zwei grundlegenden Dingen zu tun. Wir haben eine Statik in Form dieser Kraftfelder, wir haben eine Masse in Form dieses Urplasmas oder Äther und wir haben die dritte Komponente, den Impuls, der dieses Urplasma plötzlich in ein Bewegungsmuster versetzt. Und damit hat alles angefangen. Das ist sozusagen der Beginn dieses Schöpfungsplanes innerhalb unseres Universums.
Und diese Verdichtungen sind...
Ja, jetzt muss man nämlich erstmal darüber sprechen, was passiert, wenn sich dieses Urplasma innerhalb von einem kubischen Kraftfeld, einem würfelförmigen Kraftfeld, einschwingt. Was für ein Muster entsteht dann? Und die Muster, die dann entstehen, ich will es wirklich einfach halten, man kann das in den Unterlagen ausführlich nachlesen und in den Büchern, die er veröffentlicht hat, entstehen Doppelpyramiden. Und in Abhängigkeit von der Energie, also der man könnte sagen, der Geschwindigkeit, mit der sich dieses Urplasmas bewegt, entstehen dann auch kugelförmige Verdichtungen innerhalb des Würfels. Das heißt, die Urformen oder die Grundformen, die wir haben, die sind im Grunde hier in diesem Zeichen, vielleicht einmal kurz hier hingestellt.
Ja.
Oder nimmst
du die Hand?
Das ist das sogenannte Hegolita-Zeichen. Da sind alle Formen enthalten. Wir haben also einmal die acht Würfel, die einen Kubus ausfüllen. Wir haben die Pyramide. Wir haben die kugelförmige Verdichtung. Und wir haben angedeutet die Spirale, die letztendlich das Urplasma in dieser spiralförmigen Bewegung zeigt, wenn sie sich in den entsprechenden Würfelfeldern oder auch in der Pyramide bewegt. Es gibt keine geradlinige Bewegung, sondern es gibt immer nur spiralförmige Bewegungen.
So wie wir unsere Planeten halt spiralförmig um die Sonne.
Ja, so könnte man sagen. Aber es gibt auch, wenn ich meine Hand jetzt hier bewege, das ist keine gerade Bewegung auf subatomarer Ebene. Es ist immer eine Spiralbewegung.
Mhm.
Also da muss man sich wirklich erstmal in das Thema einarbeiten. Aber ich sage es jetzt einfach mal so, es gibt keine geradlinige Bewegung. Auch was wir als geradlinig empfinden, ist eine Spiralbewegung.
Ja.
Das hat was mit der Raumstruktur zu tun. Das heißt, in diesem Symbol, in diesem Hegolita-Zeichen sind diese Grundformen enthalten. Das ist jetzt mal sehr statisch dargestellt.
Mhm.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich innerhalb von diesen Kraftfeldern,
kann ich aber zeigen,
sich nach einer bestimmten Art und Weise eine Doppelpyramide einschwingt. Also das Plasma bewegt sich halt in diesen kubischen Feldern, sodass sich das dann nach oben einstrahlt und nach unten ausstrahlt und es bewirkt sich quasi gegenseitig. Das heißt, es entsteht eine unendliche Form in Form einer Doppelpyramide. Und mit dieser Doppelpyramide fängt alles an. Aus dieser Doppelpyramide entstehen die Seelenstrukturen, es entstehen die Materie, Es entstehen Planeten. Ja, das hat alles mit dieser Grundform zu tun, diese Doppelpyramide. Denn wenn man jetzt ausgehend von dem Universum und von diesen Verdichtungen, du hast es ja hier so schön gezeigt, können wir das jetzt mal runterbrechen auf unser Sonnensystem. Ja. Dann sehen wir auch, die Verdichtung, die Kugel der Sonne ist nichts anderes als eine Verdichtung in einem sehr großen Kubus, der wahrscheinlich eine Kantenlänge hat, vielleicht von mehreren Millionen Kilometern, damit wir also eine Verdichtung haben, die 1,3 Millionen Kilometer Durchmesser hat. Und an diesen Ecken, jeder Kubus hat ja 8 Ecken, sind über Diagonalen wieder andere Kuben angeordnet. Und da haben wir wieder kleinere Kuben, in denen sich auch wieder Verdichtungen befinden. Das sind andere Planeten. Ja. Jetzt werden einige sagen, ja, wir haben aber nicht 8 Planeten, wir haben ja 9 Planeten. Oder manche sagen, wir haben sogar über 20 Planeten. Ja. Da rätsel ich ehrlich gesagt auch immer noch, wie man das jetzt unter einen Hut bekommt. Wahrscheinlich hängen diese anderen Planeten noch an kleineren Kuben dran und nicht unmittelbar an dem Sonnenkubus. Das war so meine Vermutung. Aber wir wollen es jetzt mal bewusst einfach halten, weil das wirklich, glaube ich, für viele Neuland ist. Mir geht es jetzt einfach darum, dass wir mal so einen großen Bogen spannen vom wirklich vom möglich Denkbaren, also von den Grenzen, wo wir wirklich bis die wir unser Denken wirklich bewegen können, bis hin in unseren Alltag. Dass wir wirklich im Alltag, also die Reise sozusagen vom Großen, vom Makrokosmos bis in den Mikrokosmos machen. Wenn wir jetzt den Erdkubus uns wieder rausgreifen, der ist ja unten der links, unten, genau. Ja. Und wieder die Erde als Verdichtung, als kugelförmige Verdichtung innerhalb eines größeren, kubischen, statischen Würfelfeldes packen.
Also wir zoomen jetzt
wir mal. Wir zoomen jetzt einfach mal vom ganz Großen ins Kleine rein, bis wir dann irgendwo auf der subatomaren Ebene landen. Aber das Prinzip, ich hoffe, das wird klar, es ist immer das Gleiche, die von der Geometrie her. Da sehen wir also jetzt die Erde. Und wenn wir die rausgreifen, wir wissen ja alle, die Erde hat ja im Prinzip auch Meridiane. Wir reden von Leylines oder von irgendwelchen Gittern, Hartmann-Gitter, Curry-Gitter, wie sie alle heißen. Hier sind jetzt mal Leylines dargestellt, die sich auch in bestimmten Punkten überkreuzen. Das sind die berühmten Kraftorte. Letztendlich sind das auch nur wieder Diagonalen innerhalb eines kleineren Würfelfeldes. Also man muss das wieder runterbrechen, die nächste Größe. Und dann wieder die nächste Größe und die nächste Größe. Und so ergeben sich bis in den mikroskopischen Bereich verschiedene Linien bzw. Diagonalen, die sich kreuzen. Und wir Menschen haben ja auch Meridiane. Und das große Geheimnis ist im Grunde, dass wir, was bezogen auf Meridiane es anbelangt, den gleichen Aufbau haben wie die Erde. Die Erde ist ein Lebewesen, sie hat Meridiane, in der über die Energie fließt. Und wir haben auch Meridiane. Wir sind ja auch mit diesen Meridianen zum Teil verbunden. Und auf bestimmten Kraftorten fließt halt eine bestimmte Art von Energie. So, und wenn man das erstmal verstanden hat, dass es also eine Raumgitterstruktur gibt, die letztendlich vorgibt, wie sich Materie in der Form dieses Urplasma oder dieser Äther einschwingt bzw. eine bestimmte Form annimmt. Wenn man das erstmal verstanden hat, dann wird es sehr verständlich und einfach. Unser Problem in der heutigen Physik ist ja, dass wir in einem mehr oder weniger Teilchen-Zoo uns befinden. Das heißt, wir haben für alle möglichen beobachteten Objekte oder Effekte haben wir neue Begriffe geschaffen. Also, was ich jetzt letztens gehört habe, 61 Teilchen. Wird in der Quantenphysik von 61 Teilchen redet man mittlerweile. Also ein Teilchenzoo. Aber alle suchen immer noch die Weltformel. Das, was alles zusammenbringt. Die verschiedenen Kräfte und auch das Große mit dem Kleinen. Und im Grunde muss man eigentlich nur alte Schriften studieren. Und aus meiner Sicht ist diese Weltformel schon, die gibt es schon. Und Lothar hat in seinen Büchern von einer sogenannten einheitlichen Theorie der gesamten Materie einschließlich aller biologischen Systeme gesprochen. Und biologische Systeme bedeutet, dass es einen Unterschied gibt zwischen, in Anführungszeichen, toter Materie.
In Anführungszeichen.
Und lebendiger Materie. Und da kommen wir dann in den Bereich von Seele, von Psyche, was dieses Wesen, diesen Körper von innen heraus belebt. Und das hat er im Grunde durch die Unterlagen in eine sehr einheitliche, verständliche Form gebracht.
Und wo zieht er da die Grenze? Weil wir haben... Gregory Bateson hat das mal in einem Buch so eine Frageliste zusammengestellt. Was macht das Lebendige zum Lebendigen?
Ja.
Und mittlerweile bin ich da mir nicht mehr sicher, ob diese Grenze, die er da gezogen hat, noch so zu halten ist. Also kannst du kurz mal darauf eingehen, wo er die Grenze, also Lothar jetzt nach den Unterlagen, die Grenze zwischen dem belebten, besierten und unbelebten gemachte Materie.
Also man muss vielleicht so sagen, Leben ist die Wechselwirkung zwischen Materie, Energie und Bewusstsein. Mhm. So. Das heißt also, wir müssen über die Grundbegriffe Materie und Energie sprechen. Was ist Energie, was ist Materie, nach seinem Modell?
Du hast ja sogar noch was mitgebracht hier da.
Genau.
Ganz unten,
ja. Ja. Und es geht immer wieder los, es fängt immer wieder an bei der Doppelpyramide. Also vielleicht muss ich anders sagen. Wir leben hier in einem, er nennt das kosmisches Geistfeld. Mhm. Es gibt verschiedene, ich benutze jetzt mal verschiedene Begriffe für ein und das gleiche Sinnbild, damit es vielleicht verständlicher wird. Weil der eine hat gerade den Begriff gehört, der andere hat den Begriff gehört. Ich benutze jetzt mal diese Begriffe, dass es klar wird, dass es das gleiche Sinnbild ist. Wir können von diesem Raum, in dem wir uns jetzt hier befinden, kosmisches Geistfeld reden. Wir können sagen, es ist ein Äther. Wir können sagen, es ist die Akasha-Chronik. Wir können sagen, es ist ein morphogenetisches Feld. Wir können sagen, es ist ein Neutrino-Ozean, in dem wir uns befinden. Also für die Quantenphysiker, für die Esoteriker. Es sind die gleichen Begriffe. Und es geht immer um den gleichen Raum, in dem wir uns hier befinden.
Oder Matrix.
Oder Matrix.
Sogar Computer-Matrix, wie manche
sagen. Richtig, kann man auch sagen. Ja, Matrix heißt ja auch nur so eine Muttergewebe. Das ist ja auch dieser Raum, diese Statik, ermöglicht ja innerhalb, oder die Dynamik entsteht ja nur innerhalb dieser Leinwand, dieser Statik, von diesen Raumgitternetzen. So. Es gibt jetzt in diesem Äther verschiedene, ich sag mal, Verdichtungsstufen, könnte man sagen. Angefangen bei den kleinsten Aspekten bis hin zu sichtbaren Planeten, Galaxien. Ja, das ist ja das, was wir sehen können. Aber im Grunde, das Ganze funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Wir haben also eine Urmasse, sagen wir es mal, ein Urplasma. Das ist für uns ein bisschen schwierig vorstellbar. Deswegen vergleiche ich das gerne mit Wasser. Und innerhalb dieses Wassers gibt es Verdichtungen in Form von Wirbeln, in Form von diesen strukturierten Teilchen. Und dieses kosmische Geistfeld ist angefüllt, restlos angefüllt mit zwei Arten von Teilchen, mit sogenannten Mioneutrinos, die auch diese Form haben einer Doppelpyramide. Also immer wieder das ursprüngliche Teilzeichen. Vielleicht hältst du es ein bisschen höher.
Ja.
Das ist sozusagen oben dargelegt. Und dieses Mioneutrino, da ist das Urplasma in einer ganz bestimmten Schwingung drin. Und wenn ich jetzt eine bestimmte weitere, ich sag mal, Energie da reingebe, ich erkläre gleich noch, was Energie ist, schwingt es schneller und wir reden dann nicht mehr von einem Mioneutrino, sondern zum Beispiel von einem Quark. Und Quark sind die Bausteine der Atome. Wenn ich es noch schneller zum Schwingen bringe, dieses ursprünglich, nennen wir es mal neutrales Mioneutrino, reden wir von sogenannten Elektroneutrinos. Das ist das Energieteilchen. Das bedeutet, Energie, wenn man es wortwörtlich übersetzt, heißt ja wirkende Kraft. Mhm. Oder ich sage wirkende, Klammer auf, Gedanken, Klammer zu, Kraft. Das heißt, das, was eine Bewegung bewirkt, ist die Gedankenkraft. Unsere Schöpferkraft, unsere Gedankenkraft, mit der wir als beseelte Wesen ausgestattet sind, sind in der Lage, das Urplasma in eine bestimmte Struktur zu bringen, eine dynamische Struktur. Wir haben keine festen Formen, sondern wir haben ein Informationsfeld, das unser Gedanke erschafft, in dem sich dieses Urplasma als Baumaterial, könnte man sagen, für den Gedanken einschwingt. Und Energie kann im Grunde ja nur wirken auf Objekte oder auf Dinge, wenn es selber stofflich ist, sonst würde es ja keine Wechselwirkung geben. Das heißt, die Energie ist ein Teilchen, das auf eine bestimmte Art und Weise schwingt und nur letztendlich ein materieller Träger ist für Bewegung. Weil reine Bewegung ohne einen Träger, ein Materieteilchen, das diese Bewegung aufnimmt, können wir uns fast gar nicht vorstellen. Das wäre auch schon die Ebene des reinen Geistes. Um das jetzt nochmal so für den Verstand denkbar zu machen. Unser Verstand, mit dem wir versuchen, diese ganzen Dinge zu verstehen, ist ja schon Teil dieses materiellen Universums. Deswegen kann er nicht, was außerhalb des Materiellen ist, denken. Es geht nicht. Er kann es nur durch Analogievergleiche irgendwie erahnen. Aber richtig denken kann er es nicht. Das können wir nur erleben und fühlen vielleicht noch irgendwo auf einer bestimmten Art und Weise. Aber so in Begriffe klein ist sehr schwierig. Aber Energie ist stofflich. Denn nur wenn Energie stofflich ist, kann sie die Materie bewegen. Zum Beispiel Wind ist nichts anderes als bewegte Elektroneutrinos. Wärme, Strom, Gravitation, Hitze, alles diese Phänomene, die wir beobachten können, haben alle die gleiche Grundlage. Es sind Elektroneutrinos einer ganz bestimmten Schwingung, die das bewirken. Das heißt, der Wind, die Luftmoleküle, werden bewegt von Elektroneutrinos. Und jetzt kommt die ganz spannende Frage. Der erste Bewegungsimpuls, der dieses zuvor ruhende Urplasma in unserem Universum in Gang gesetzt hat, war ein Gedanke eines bewussten Schöpferwesens. Das bedeutet, jede Art von Bewegung, die wir im Alltag hier erleben, jede Art von Bewegung
hat seinen Ursprung in einem Gedanken.
Hat seinen Ursprung in einem bewussten Wesen, das diese Bewegung initiiert hat. Das heißt, wenn ein Blatt von einem Baum fällt, wenn ich meine Wimper oder mein Auge schließe oder wenn irgendwo ein Staubkorn sich bewegt, ist dahinter eine bewusste Wesenheit oder ein bewusstes Wesen. Jede Art von Bewegung geht nur, weil es irgendein Wesen gibt, was diesen Gedanken gedacht hat. Und Gedanke bedeutet Bewegung. Die Gedankenkraft bringt Urplasma in Bewegung. Das war für mich, als ich da das so ergründet habe, das war für mich wirklich ich will nicht sagen Erleuchtung, aber das war schon, wo ich gedacht habe, Donnerwetter, das bedeutet, jede Art von Bewegung, zum Beispiel der Lüfter, der sich da dreht, da denken wir, das ist der Motor. Ja, denk den Gedanken weiter. Und was bewegt den Motor? Strom. Ja, und was bewegt den Strom? Und dann kommst du am Ende zu Wesenheiten, die im Grunde diese Dinge bewirkt haben. Mhm. Und diese Elektroneutrinos, also diese, das ist ja nur ein Teilchen, das Energie trägt. Es gibt ja noch die Tachyonen, die sind ein bisschen kleiner. Diese Elektroneutrinos sind erst entstanden, als es Sonnen gab. Die Sonnen, das weiß man auch aus der Neutrino-Forschung, sind quasi Neutrino-Öfen. Da werden die Neutrinos erschaffen, die wir brauchen, um eben das Phänomen Leben in der Stofflichkeit zu bewirken. Das heißt, unseren Körper, die ganzen physiologischen, biophysikalischen Vorgänge, dass wir uns bewegen können, dass Muskeln kontrahieren können, geht nur, weil es die Elektroneutrinos gibt.
Davon hätte ich bisher noch nichts erfahren. Okay. Der Mensch
ist quasi die Mitte, ja.
Ist die Mitte.
Die Mitte. Im Grunde ist der Mensch auch eine Art Doppelpyramide.
Ja.
Und das ist sehr spannend, weil die Mitte ist unser Solarplexus. Und da sagen ja auch bestimmte Lehren, dass dort im Grunde das Herz oder die Anbindung der Seele ist, also diesem Zentrum, ja, aus dem wir heraus agieren. Dann gibt es quasi nach oben eine Pyramide, die ist nach oben geöffnet, das ist die geistige Pyramide, und gibt es nach unten, das ist die materielle. Wir sind also angebunden, wir sind in die Materie eingebunden, verwurzelt.
Ja.
Und gleichzeitig
der Lebensbaum.
Nach oben. Ja, das sind ja alles nur verschiedene Symbole, die sich hier widerspiegeln. Wir können ja vielleicht mal einige Symbole erklären anhand dieses Modells der Doppelpyramide, damit klar wird, wie tief eigentlich dieses Wissen auch ist. Also hier sind jetzt mal bekannte Symbole dargestellt. Wir haben mal den Torus. Der Torus ist im Grunde auch nichts anderes. Wahrscheinlich ist sogar unser Universum, wie wir es haben, in einer großen Torusform. Mhm. Das gesamte Universum bewegt sich aufgrund dieser vorgegebenen Raumgitterstruktur, muss es sich in so eine Struktur einschwingen. Das heißt, das gesamte materielle Universum, in dem wir uns befinden, wird sich in einem Torus eingeschwungen haben.
Der letztendlich, also von der Form her, ja auch diese Verdichtung in der Mitte,
ja,
wie die Doppelpyramide aussieht.
Und darum geht es. Also ja, du siehst das Yin- und Yang-Zeichen, das sind auch im Grunde nur eine symbolische Darstellung von diesem in der Unendlichkeit befindliche Bewegung dieses Urplasmas. Auch das Unendlichkeitszeichen, dieses Möbiusband, bringt das genauso zum Ausdruck.
Mhm.
Es sind also verschiedene Symbole. Es gibt noch dieses Hexagon oder das Siegel Salomons, also dieser sechszackige Stern. Im Grunde sind das auch zwei Pyramiden, die kann man auseinanderziehen. Da hast du im Grunde auch wieder eine geistige und eine materielle Pyramide. Und dann hast du im Grunde auch wieder die Doppelpyramide. Also du kannst viele Symbole auf das wieder zurückführen, auf diese Bewegung dieses Urplasmas.
Hier hast du etwas, was ich noch nicht verstehe. Mal nachfragen, weil das ist die gleiche Spirale. Es ist die sogenannte G-Spirale. Und ich hätte jetzt erwartet, dass es eine Spiegelung gewesen wäre.
Es geht ja darum, du musst überlegen, wir haben hier einen Raumprozess. Habe ich jetzt hier nicht. Also das ist ja eine statische Darstellung, wenn man diese Pyramide kommt. Wir müssen uns das aber ein bisschen dynamischer vorstellen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Wir nähern uns ja auch nur über Bilder letztendlich diesem Prozess. Und wir haben hier eine räumliche Dynamik, die wir auf einer zweidimensionalen Ebene darstellen. Das heißt, auch das Yin- und Yang-Symbol und auch diese...
Das ist mir schon klar, Raik. Nur, wenn ich jetzt auf machtvolle Gebäude schaue, in Kirchen, Schlösser, vor allem Gerichte, Rathäuser, dann habe ich immer eine Doppelspirale, und zwar einmal die sogenannte G-Spirale, oder sechs, wie eine sechs, und dann die gespiegelte Form.
Mhm.
Und wenn ich jetzt aber hier so durchgucke von hinten, sehe ich, dass beide sozusagen, nee, von dieser Seite ist es die gespiegelte sechs, aber wenn ich hier hinten, also es sind die gleichen
Spiralen. Aber du sagst ja, es gibt einmal die Involution und die Evolution.
Genau, ja? Und das sind aber letztendlich hier die gleichen Bewegungen.
Mhm.
Das meine Frage jetzt. Das war
lass
dir nicht
jetzt
so bewusst.
Nicht zu sehr verwirren. Das okay. ist immer so. Versuch erstmal das Grundkonzept dahinter zu verstehen, weil wir haben ja jetzt nicht so viel Zeit.
Nee, es geht mir nur wirklich, weil ich mit der Gabi Müller halt gesagt, dass diese Doppelspiralen, also einmal die gespiegelte und das eine, die 6 G-Spirale, dass sie löschen. Also die Aufgabe zu haben, zu löschen. Also im Geist
das
dessen,
haben wir,
der
das
Das
haben
betrachtet.
Wir auch in der Pyramide. Wir haben eine Spirale, die nach oben aus der Spitze der Pyramide abstrahlt. Dadurch bewirkt sie die obere Pyramide und die wiederum strahlt in die entgegengesetzte Richtung wieder in die untere rein. Sodass du im Grunde in der Mitte so eine Art Neutralität hast.
Ja.
Ja? Also du hast entgegenläufige Spiralen innerhalb dieses Doppelpyramiden-Symbols.
Genau.
Deswegen,
das meine ich. Und hier sind es eben die gleichen. Deswegen war ich irritiert. Ja. Okay, aber du hast hier noch...
Ja, das ist dieses Unendlichkeitszeichen. Also im Grunde, ja, das sind einfach also ich will damit sagen, die Symbole, die wir kennen im Alltag, in denen nachher ganz viel reininterpretiert wird, die lassen sich immer wieder auf dieses ganz grundsätzliche, diese grundsätzliche Natur unseres Kosmos zurückführen. Und zwar in diese physikalische Natur des Kosmos. Mhm. Was wir dann daraus interpretieren und mit Yin und Yang und männlich, weiblich. Und das ist noch was anderes. Aber im Grunde dieser Urgrund des Seins, deswegen die Ordnungsstruktur des Daseins, so wie es auch beschrieben wird, lässt sich auf dieses dynamisch strukturierte Teilchen zurückführen. Und das ist, finde ich, sehr spannend, macht die Sache natürlich auch sehr verständlich und einfach. Du kannst daraus sehr viel herleiten. Ja, wenn man jetzt tiefer eintaucht in die gesetzmäßigen Bewegungsabläufe innerhalb eines Kubus und innerhalb einer Pyramide, dann wird es noch interessanter. Weil nämlich innerhalb eines Kubus, wenn du da etwas in die Mitte packst, also nimmst einen Kubus, einen Würfel, legst da, was weiß ich, eine Apfelsine rein und wartest ein bisschen ab, dann wird die nach kurzer Zeit total verfaulen. Weil die Energie, die sie abstrahlt, man muss sich das so vorstellen, wir sind als Körper in einem kosmischen Geistfeld, in einem Neutrinofeld. Das heißt, hier sind überall Neutrinos, subatomare Teilchen, in Anführungszeichen Teilchen, die durchströmen unseren Körper permanent von allen Seiten und hier gehen sie rein, auf der Rückseite drücken sie was raus. Das heißt, wir haben ständig auch eine Abstrahlung. Das ist auch Teil unserer Aura, die wir haben, eine Abstrahlung von unserem Körper. Kann man auch sehen. Und das wirkt natürlich in den Raum rein. Das heißt, es trifft auch auf Wände wie in diesem Raum, auf andere Menschen. Deswegen kann man auch Informationen über diese Art und Weise auch austauschen. Auch Gedankenübertragung kann man sich so erklären. Und das wird dann aber in bestimmten geometrischen Formen, wird das also dann gesammelt, in den Ecken verstärkt und in die Mitte wieder zurückgestrahlt, wenn es jetzt ein perfekter Kubus ist. Mhm. Und das führt aber dazu, dass in der Mitte, da wo dieses Objekt liegt, was abstrahlt, im Grunde die Energie sich immer mehr verdichtet. Und das führt dazu, dass dieses Objekt in seiner Struktur zerstört wird. Das heißt, wenn man einen Menschen quälen möchte, setzt man ihn in einen Kubus rein und dreht da durch. Weil die Energie, die er abstrahlt, wird verstärkt in die Mitte zurückgestrahlt.
Aber du hast auf dem einen, und du hast sowohl die Erde...
Ja,
als auch den Menschen, als auch die Sonne
richtig.
Im Zentrum eines Kubus bezeichnet.
Ja.
Kannst du mir, da will mein Verstand gerade...
Ja, man muss sich, das Problem ist, man muss sich das dynamisch vorstellen.
Ja.
Die einströmenden Energieteilchen in die Mitte bewirken auch eine Rotation.
Okay.
Verstehst du? Die bleiben nicht einfach nur da und durchdringen sich. Und konzentrieren sich, sondern sie kommen rein und erzeugen einen Spin.
Mhm.
Und das ist ein Unterschied, weil dadurch bewegt sich das Ganze. Als wenn es dann nur statisch ist und von allen Seiten bombardiert wird. Auch die Sonne hat ja eine Drehbewegung.
Ja, okay. Ja? Also wenn ich nur einfach sitze in so einem Kubus, wenn ich mich aber bewegen würde, wäre es wieder was anderes.
Das Problem ist, wenn du ganz genau in der Mitte sitzt, das tun wir ja nicht.
Ja.
Genauso in einer Pyramide. Die Pyramide, wenn du in einer Pyramide sich befindest oder du legst ein Objekt, was weiß ich, auch einen Apfel oder eine Orange in das untere Drittel einer kubischen Pyramide. Kubisch heißt, dass du einen Würfel nimmst, genau die Mitte und von der Mitte aus in die Ecken Linien ziehst. Das ist eine kubische Pyramide.
Mhm.
Also zum Beispiel die Cheops-Pyramide ist keine kubische Pyramide. Die hat einen etwas höheren Steigungswinkel.
Okay.
Wenn du da also ins untere Drittel jemanden reinlegst oder ein Objekt, dann führt das dazu, dass die Abstrahlung in die Spitze geht und rausgeht.
Ja.
Und die Pyramiden haben die Eigenschaft, im Grunde dich leichter zu machen. Also wenn du dich da drin befindest, wirst du quasi von diesen Überschüssen, von dieser Überschussenergie, und das ist unser Dilemma in der heutigen Zeit, wir werden permanent mit Energie gefüttert. Gerade durch das ganze Thema Elektrosmog. Und dieser Energieüberschuss zerstört unsere Molekularstruktur. Und das ist ein Grund, warum wir auch altern, unter anderem. Okay. Und wenn du in einer Pyramide dich befindest, dann gibst du nur Energie ab. Und diese Energie strahlt weg. Und damit reinigst du dich im Grunde und kannst gleichzeitig dann auch mehr Kontakt zu dir selber finden. Und das wird auch beschrieben, weil wir haben ja im ersten Teil gesagt, diese Eingeweihten haben in einer Pyramide haben die meditiert und haben Kontakt zu Wesenheiten bekommen. Ja, weil die Pyramiden Kommunikationsinstrumente sind für Senden und Empfangen. Und die unterstützen, die Geometrie der Pyramide unterstützt nämlich diese Sende- und Empfangsfunktion. Und das macht keinen Unterschied, ob du in einer echten Pyramide drin bist oder ob du dir diese Pyramide gedankenbildlich nur vorstellst, in der du dich befindest. Das zeigt, wie stark wir sind. Wir können uns also eine vorstellen, dass wir in einer Pyramide sitzen. Das Zentrum sollte dann, also das untere Drittel sollte dann unser Solarplexus etwa sein, so wird es beschrieben. Und dann passieren diese Effekte. Mhm. Und das ist das Spannende. Das heißt, alle Eingeweihten haben irgendwie mit Pyramiden was zu tun gehabt und haben darüber Informationen bekommen. Konnten sich teilweise auch teleportieren. Da sind wir dann im nächsten Bereich.
Teleportation. Also
Beamen und Teleportation. Beamen,
ja. Also das ist ja immer wieder das Spannende, wenn wir solche Science-Fiction-Sachen sehen. Also in den 70ern, glaube ich, war Enterprise oder was das war. Beam me up. Nur was tatsächlich auch möglich ist, kann gedacht werden.
Oder, es gibt nur Realitäten. Auch Fantasie ist Realität. So hat es auch Lothar Göring mal gesagt. Es gibt keine. Alles, was denkbar ist, existiert. Sonst könnten wir es nicht denken. Das heißt, das, was uns präsentiert wird in Filmen, ist schon Realität.
Ja.
Ja, und auch er erklärt auch an einer Stelle, wie das Beamen genau funktioniert. Wie man also von einer Pyramide zu einer anderen sich übertragen kann. Ja. Und das war für mich schon, wo ich dachte habe, wow, das ist cool. Also wenn man das erstmal versteht, wie man sich, also sagen wir mal, theoretische Grundlage von Beamen, das ist schon was.
Ja, und wahrscheinlich brauchen wir auch keinen Impfausweis dann.
Wahrscheinlich
oder,
nicht.
Oder Impfpass, ja, kein elektronisches für das.
Ja.
Okay. Du hast ja, wir wollen ja unbedingt auch für den Zuschauer, was bedeutet das für den Kleingartenbesitzer?
Genau.
Ja.
Also wenn wir jetzt mal sagen, okay, Energie ist letztendlich auch stofflich, ganz wichtig. Also ohne dass Energie stofflich wäre, könnte sie gar nicht wirken. Also du kannst etwas, was stofflich ist, nicht bewegen, wenn du nicht auch stofflich bist. Ich erkläre das immer gerne an einem Magneten. Wenn man zwei Magneten nimmt, die gleichpolig sind und sich aufeinander bewegt, was merken wir?
Ja, die Kraft, also wir bekommen sie nicht zusammen.
Und ich habe mal die ketzerische Frage in der Schulzeit gestellt, mein Physiklehrer, woraus besteht das Magnetfeld? Dann hat er mir versucht zu antworten, naja, die Magnetfeldlinien, das sind Orte, wo eine Kraft wirkt. Sage ich, ich will nicht die Auswirkung wissen, ich will wissen, was ist dieses Magnetfeld, woraus besteht das? Es muss ja irgendwie stofflich sein, weil wenn ich zwei Magneten gegeneinander drücke,
wenn ich sie nicht zusammen bekomme,
konnte er mir nicht antworten. Sagt er, das wissen wir nicht, die Wissenschaft weiß das nicht. Sagt, ist in Ordnung, aber ehrliche Antwort. Hiermit kannst du es erklären. Das sind im Grunde strukturierte oder sagen wir mal anders gesagt, es sind Elektroneutrinos, die dieses Magnetmaterial durchströmen. Und innerhalb dieses Materials werden sie quasi in eine bestimmte Vorzugsrichtung ausgerichtet, sodass am Ende diese Feldlinien entstehen. Und das ist wirklich diese Stofflichkeit dieser Elektroneutrino-Teilchen, die im Grunde dieses Magnetfeld bewirken. Und je nachdem, wie sie polarisiert sind, wo sie rein oder raus strömen, gibt's, kann man mal sagen Plus und Minus. Also Druck und Sog, so könnte man es ganz vereinfacht sagen. Und auf diesem Prinzip von Druck und Sog funktioniert der ganze Kosmos. Das ist im Grunde die Erklärung für die Polarität innerhalb der Stofflichkeit.
Wobei man, ich glaube, zurzeit den Druck bevorzugt und die Sogkräfte vernachlässigt. Aber
die gleichen sich aber wieder aus. Wir leben in einem harmonischen Gebildekosmos und es gleicht sich dann entsprechend wieder aus. Ja, das gehört dazu.
Also dass ein Baum mit 60 Meter Höhe oben, ne? Genau. Das Wasser hochbekommt, geht ja nur über Sog.
Ja. Niemals und über Levitation. Druck. Ja. Und Levitation.
Ja.
Auch wieder die Spirale, die aufsteigt. Das Wasser innerhalb dieser kleinen Kapillargefäße hat eine bestimmte Drehrichtung und dadurch entstehen Levitationskräfte, genauso wie auch andere Gravitationskräfte entstehen können.
Ja, oder die Fische, die Lachse oder Forellen so einen ziemlichen steilen.
Ja, die benutzen
Wasser.
Diese Wirbel auch
genau.
In den entsprechenden Bachläufen.
Die Gegenrichtung. Also
das ist wie ein Katapult für die.
Wie ein Torus. Dass es innerhalb der herunterfließenden eben die Gegenrichtung gibt und dass es gar nichts mit Kraft zu tun hat. Du hast ja, also nicht dieses Runterbrechen auf den Menschen, was bedeutet das für uns als Mensch und das Thema Gesundheit ist, ja, man sollte denken, das wäre heute an erster Stelle, ist es leider nicht. Angst ist eher das Thema.
Ja.
Ich halte es mal in die Kamera.
Also das ist mal eine schematische Darstellung. Wir selber sind eine Verdichtung. Also unser physischer Körper, aber auch unsere Seele, die hat auch eine körperliche, eine materielle Struktur, gehen wir gleich noch drauf ein, ist eine Verdichtung innerhalb dieses Neutrinofeldes. So. Mhm. Und ich habe ja hier noch so ein Modell mitgebracht. Und da kann man eigentlich ganz gut erklären, der Mensch besteht aus vier Systemen, so wird es bei Lothar Göring beschrieben. Und wir gehen die mal kurz zusammen durch und dann, wenn wir die dann alle kennen, dann können wir daraus was entwickeln. Mhm. Also das erste System ist erstmal unser grobstofflicher Körper, die Atome und Moleküle, aus denen er besteht. Das ist sozusagen das Grundgerüst. Das zweite System, damit diese Statik überhaupt, damit da was passieren kann, brauchen wir Energie. Das heißt, es ist die sogenannte Ionisationsenergie. Man könnte auch von einem, in der Esoterik redet man von einem ätherischen Doppel, Energiekörper könnte man sprechen, oder einfach bioplasmatischer Körper oder Energiekörper oder eben Ionisationsenergie.
Ätherleib.
Es ist, also das, wir brauchen einfach also diese Energie. Das ist auch ein stofflicher Körper, der nur eine andere Schwingung hat. So. Mhm. Das dritte System ist jetzt das, was dafür sorgt, dass diese Energie vernünftig reguliert und gesteuert wird. Das ist nämlich unser Gehirn- und Nervensystem. Das ist eigentlich nur ein Steuerwerkzeug. Wir denken nicht mit dem Gehirn. Das Gehirn steuert einfach nur die Energieverteilung in unserem Körper. So. Und das ist im Grunde, diese drei Systeme machen den objektiven Körper aus, ja, der einfach da ist. Der ist auch bei einer Leiche noch da. Mhm. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einer Leiche und einem belebten Menschen. Das ist das vierte System. Und dieses vierte System ist dieser subjektive Körper, könnte man sagen. Also dieses Ich-Bitten-Bewusstsein, das, was diesen grobstofflichen Körper bewirkt, belebt. Und das ist im Grunde das System Seele in Verbindung mit dem sogenannten Gedankenspeicher. Und die Seele selber hat zumindest, was er beschreibt, eine Größe, kann man jetzt auch wieder streiten, von 2,30 Meter. Das heißt,
Als Feld sozusagen.
Wenn wir, sag mal, 1,80, 1,90 groß sind, natürlich gibt es jetzt Menschen, die sind 2,70 Meter groß, wahrscheinlich haben die dann auch eine größere Seelenstruktur, dann befindet sich unser Körper innerhalb dieses Seelenfeldes. Mhm. Man könnte sagen, die Seele ist das Stützgerüst für den physischen Körper. Mhm. Ohne die Seele würde unser Körper in seine Elemente zerfallen und vergasen, könnte man sagen. Wenn ein Körper zerlegt wird durch Bakterien im Rahmen des Fäulnis- und Sterbeprozesses, dann wird im Grunde die Struktur wieder in Gase aufgelöst. Mhm. Dann kennen wir ja die Leichengase, die überblähten Leichen und so weiter. Das heißt, die Bakterien zerlegen diese Struktur, weil die Seele nicht mehr drin ist, die dafür sorgen würde, dass diese Struktur erhalten bliebe. Das heißt, die Seele ist das Informationsfeld, der Informationsgeber für die Ausrichtung der Atome und Moleküle unseres physischen Körpers. Sie gibt an, sie ist das Informationsfeld, nennen wir es morphogenetisches Feld, einfach mal ein paar Begriffe zu benutzen. Die Atom XY sagt, du musst an der Stelle eingebaut werden, du musst an der Stelle eingebaut werden, damit da was Sinnvolles bei rauskommt. Die Seele selber benutzt das Gehirn als Steuerwerkzeug, um diesen grobstofflichen Körper zu steuern, mithilfe des ätherischen oder Energiekörpers, damit dieser Körper überhaupt Bewegungen machen kann, in der Lage ist, hier sich zu bewegen. Und sie braucht aber noch ein zweites Werkzeug, nämlich diesen Gedankenspeicher, damit sie zum Beispiel Sprache lernen kann, damit sie Konzepte über die Welt hat, also sozusagen Kurzzeitgedächtnis, angelerntes Wissen. Und dieser Gedankenspeicher befindet sich jetzt wieder bezogen auf die Struktur um die entsprechenden Seelenteilchen. Man muss sich das so vorstellen.
Nehme ich das einfach?
Ja, kannst du vielleicht mal einmal mit hochnehmen?
Ja.
Also wir fangen noch mal kurz bei dem Urteilchen an, der Doppelpyramide. Das ist sozusagen das Seelenteilchen und das Gerüst der Seele besteht aus unzähligen solcher Doppelpyramiden, die immer an den Kanten miteinander verbunden sind. Daraus ergibt sich dann ein räumliches Muster, das ist jetzt mal hier gelb dargestellt. Also diese gelben Doppelpyramiden bilden ein räumliches Gebilde, das ist die Seelenstruktur. Dann gibt es zwischen diesen gelben Teilchen, kann man ja sehen, gibt es so gewisse Hohlräume. Das ist der Raum, wo sich der physische Körper, also die Atome, Moleküle befinden. Aber man muss sich jetzt vorstellen, das Teilchen, was jetzt die Seele ausmacht, ist tausendmal kleiner als ein Atom. Also ein Atom ist, wenn man das jetzt auf dieses Modell beziehen würde, wahrscheinlich würde das hier den ganzen Raum ein Atom ausfüllen. Das bedeutet, die Seele ist Bestandteil jeden Atomes unseres Körpers. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich um dieses Seelenteilchen, jedes Teilchen befindet sich in einem Würfel, in einem Kubus, gibt es noch Platz für vier weitere Pyramiden. Und in einigen dieser Kuben, kann man ja sehen, sind solche rot angedeuteten Pyramiden. Und das ist der Gedankenspeicher oder gleich Psyche oder gleich Verstand oder gleich Sitz des Egos. Oder man könnte auch sagen, das ist der Gedanken- und Gefühlsspeicher. Mhm. Oder man sagt auch Astralkörper, Mentalkörper, könnte man sagen. Um das mit Begriffen zu benennen, die jeder kennt vielleicht oder schon gehört hat. So. Und jetzt wird's spannend. Normalerweise ist es ja so angedacht vom Schöpfungsplan, dass wir aus unserer Seelenschwingung herausleben. Das heißt, die Seele ist ja ein Informationsgeber und die gibt Informationen in Form von Bildern. In unserem Kopf gibt es ein Organ, die Hypophyse. Die Hypophyse ist im Grunde die innere Leinwand, auf der Bilder sichtbar werden. Also wir sehen nicht mit unseren Augen, sondern wir sehen mit der Hypophyse. Die Augen sind nur Reizempfänger, weil wenn jeder Mensch die Augen schließt und sich was vorstellt, dann entsteht ja auch ein Bild vor seinem inneren Auge. Ja. Und das ist wie die Projektion auf der Hypophyse. Oder die Hypophyse wird so beschrieben als, als Leinwand für die Gedankenbilder. Mhm. Und die Seele hat natürlich enorm viel Informationen in sich gespeichert, also Bilder. Mhm. Ja? Und wenn wir es schaffen, in Meditation zum Beispiel, das ganze Äußere, die ganz äußeren Reize abzuschirmen, unsere Mentalkörper mal zur Ruhe zu bringen, dann kommen wir, haben wir Zugang zu unserer eigenen Wesenheit. Dann kommen plötzlich Bilder und wir können uns reinigen in einer Pyramide. Das Problem ist aber in der heutigen Zeit, dass viele Menschen extrem verdichtet sind, diese Gedankenspeicher ist extrem verstopft. Warum? Weil die Menschen urteilen, weil die Menschen nicht gegenwartsbezogen denken, weil sie wünschen, vergleichen, Neid empfinden, Missgunst. Ja? Sie sind nicht im Hier und Jetzt, akzeptieren nicht die Situation, wie sie ist, sondern sie wollen es anders haben und wehren sich und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass sich im Laufe des Lebens dieser Gedankenspeicher, man muss jetzt wissen, er befindet sich nicht im Gehirn, sondern er befindet sich überall.
Mhm. Immer im Ganzen.
In meinem ganzen Körper befindet sich diese Struktur. Das bedeutet, wenn ich also ein bestimmtes Thema habe, was weiß ich, nehmen wir mal jetzt die Themen, die was mit Selbstwert zu tun haben. Knochen, Skelett, innerer Halt, Aufrichtung. Wenn ich da einen Einbruch habe, einen Selbstwerteinbruch, dann wird also ein Teil dieser Strukturen verdichtet werden, was mit Knochen zu tun hat. Das heißt, es kann dann, ich mal ganz vereinfacht gesagt, zu Knochenkrebs führen. Oder zu einem Abbau des Knochens, sodass wir von irgendwelchen sogenannten Osteolysen sprechen und entsprechenden Schmerzen. Weil das Ganze letztendlich gesteuert wird vom Gehirn aus. Das heißt, wir haben bestimmte Projektionsräume, könnte man sagen, im Gehirn, sogenannte Relais, die für einerseits bestimmte Themen inhaltlich zuständig sind, also zwischenmenschliche Bereiche, Existenz, also wer die fünf biologischen Naturgesetze kennt, der weiß, was ich meine. Und zu diesen jeweiligen Projektionsräumen gibt es Organe dazu. Mhm. So. Das heißt, wenn also ein bestimmtes Konfliktgeschehen zum Beispiel entsteht und der Mensch Tag und Nacht nur noch über dieses Problem nachdenkt, dann wird dieser Bereich, der mit diesem Steuerrelais in Verbindung steht, entsprechend gedankenbildlich angefüllt. Bis irgendwann dort zum Beispiel dann Störungen im Bereich der Energieversorgung entstehen, was sich dann zum Beispiel in Form eines Tumors zeigen kann.
Das ist ja noch ein bisschen wenig hier.
Ja, hier geht's.
Also scheinbar, mit, was da rot ist, bedeutet das auch, dieses Rote auch sozusagen die Identifikation mit meiner Vergangenheit und dass ich wie bei einem Computer zwischendurch mal die alten E-Mails und
in gewisser Weise,
nicht mehr benutzten Dateien einfach mal richtig lösche.
Richtig lösche, Papierkorb leeren, ja.
Papierkorb lernen.
Das ist auch der Grund, warum Menschen altern, weil wenn diese Strukturen sich zumüllen, sag ich mal, verdichten, dann kann die Seelenschwingung nicht mehr durchkommen und es führt auch zu Problemen im Energiehaushalt. Das heißt, diese Energieteilchen, diese Elektroneutrinos, die normalerweise durch die Kubendiagonalen sausen und alle Bereiche versorgen, treffen dann zum Beispiel auf feinstmolekulare oder nicht feinstmolekulare, sondern feinstoffliche Blockaden. Das heißt, bestimmte Strukturen können dann nicht mehr versorgt werden. Man muss auch wissen, ein Atom, das ja auch zum Beispiel diese Form einer Doppelpyramide hat, ist eine dynamische Struktur. Das ist jetzt ein bisschen schwierig für einige zu verstehen. Ich vergleiche das immer mit einer, wenn jemand jongliert. Diese Figur, die sich dann ergibt, wenn man jongliert, also wenn man das mal ein bisschen schneller ablaufen lässt, ist sozusagen das Teilchen in Anführungszeichen.
Okay. Ja.
Und damit diese Dynamik entstehen kann, braucht es von außen Druck, damit diese Form erhalten bleibt. Und dieser Druck entsteht durch die sogenannten Tachyonen. Mhm. Das ist also das zweite, in Anführungszeichen, Energieteilchen, das uns im Grunde die Atome zusammenhält. Und wenn dieser Druck von außen wegfällt, weil sich dazwischen zum Beispiel der Speicher verdichtet hat, dann löst sich die molekulare Struktur in diesem Bereich auf, bricht auf. Das heißt, das führt zu Problemen im Grundgerüst, wenn man so möchte, des Körpers. Und das sind die ersten Anzeichen dafür, wo wir sagen, dass der Bereich nicht mehr ausreichend gut mit Energie versorgt wird. dass die Molekularstruktur aufbricht. Ja, wir können sagen Alterung oder Beginn von Krankheiten.
Also Energie zuführen ist das eine, aber vor allen Dingen Ballast abwerfen ist das andere. Ne?
Genau. Und also, wie kriegt man die wieder leer? Naja, primär eigentlich dadurch, dass man die Situation, die da abgespeichert sind, sind ja auch nur Bilder, annimmt, wie sie sind und ausspricht. Das ist auch schon tun. Oder auch sich vergibt, sich selbst vergibt, anderen vergibt. Da kommen wir in den Bereich Beten und Gnade. Mhm. Ja, also sich die Seele freisprechen, ja, sich anderen anvertrauen. Also wenn ein Mensch in so einer Konfliktsituation sich befindet, dann ist er meistens, fühlt er sich Mutterseelen allein und weiß gar nicht, wie und so. Und da ist es wichtig, dass da die Möglichkeit ist, zu kommunizieren, bevor das in sich reinfrisst. Und das kann man wortwörtlich verstehen. Er mauert sich ein, er mauert seine Seele ein. Sein Herz ist zu. Ja, das ist die Liebesschwingung, dieses Empathische, was wir auch als Menschen haben, ist nicht, kommt da nicht durch. Das Chakra, manche würden sagen, das Chakra wird kleiner. Das Chakra kann nicht mehr die Energie aufnehmen und auch entsprechend abgeben. Und das führt dann auch zu solchen Kaltherzigkeit, sag ich mal, bei Menschen. Ja, und das kann man hiermit aus meiner Sicht sehr gut nachvollziehen. Dass es also darum geht, erstens diesen Speicher nicht unnötig stark anzufüllen. Das schafft man dadurch, dass man sein Leben so, wie es ist, erstmal akzeptiert und nicht anfängt zu nörgeln und sagt, alles scheiße und ich will das anders und oder sich ständig Sorgen macht oder andere Menschen verurteilt oder Neid empfindet, sondern einfach sagt, es ist mein Leben, es ist so, wie es ist genau richtig. Weil das bedeutet Gesetz der Resonanz. Mhm. Ich resoniere mit dem, was da ist, weil meine Wahrnehmung ist ein Resonanzphänomen. Ich kann nur das wahrnehmen, was da ist. Und wenn ich es aber nicht akzeptiere, wenn ich mich dagegen wehre, dann erschaffe ich nicht gegenwartsbezogene Gedankenbilder, die dort abgelegt werden. Und die muss ich dann wieder verleben in einem weiteren Leben. So baue ich Karma auf. Mhm.
Hier kommt ja eine spannende Struktur zustande. Das Templerkreuz.
Hier kann man das vielleicht auch noch mal zeigen.
Das ist das Helium, glaube ich.
Ja.
Was du, kann man das überhaupt in der Kamera jetzt sehen? Aber sofort, ne? Das Ehrenkreuz, nee, das Eiserne Kreuz.
Alles,
was,
ja. Das Templerkreuz.
Vergeben, das Templerkreuz.
Es gibt ja verschiedene Organisationen, die das Kreuz als Symbol haben.
Ja.
Es gibt verschiedene Flaggen, also Länderflaggen, wo auch das Kreuz zu finden ist.
Ja.
Ja, gerade in Skandinavien.
Und das hier ist im Periodensystem das Helium.
Das ist Helium, ja.
Ja.
Also man muss dazu sagen, auf diesem Wissen aufbauen hat Lothar Göring ein Periodensystem entwickelt, wo die Elemente halt ein bisschen anders aussehen, als wie wir es kennen. So nach dem Motto, eine Sonne in der Mitte und draußen sausen die Elektronen durch die Gegend. Man muss vielleicht auch dazu sagen, 1991 wurde in CERN war die Möglichkeit gegeben, Atome sichtbar zu machen mit bestimmten Verfahren. Mhm. Und da hat man halt festgestellt, dass die Atome nicht so sind, wie es im Modell von Niels Bohr postuliert war. Also eine Kugel in der Mitte und die Elektronen, das wird uns immer noch erzählt, sondern dass sie eigentlich eher pyramidale Strukturen haben. Und das war der Zeitpunkt, wo Lothar auch seine Erkenntnisse veröffentlichen durfte.
In dem Moment erst?
Ja.
Okay.
Das heißt, da war es dann für die Öffentlichkeit auch
auch spannend, ne, möglich, dass die seine Auftraggeber mit CERN offensichtlich in Verbindung stehen. Ich nehme mal hier den Stickstoff.
Ja.
Einfach nur mal, dass man so.
Das ist ganz spannend, weil man sieht hier am Stickstoff, da ist noch eine Position frei. Der Stickstoff ist also auch ein sehr guter Transporteur für etwas. Ja? Da kann sich sozusagen noch etwas hier, man könnte jetzt das da oben noch reinsetzen. Ja, Wasserstoff oder
ich tue mal den
anderes.
Wasserstoff hier rein. Und dann sofort ergibt sich ein bisschen was anderes. Ne?
Ja, dann haben wir nämlich Sauerstoff.
Das ist Sauerstoff. Klasse.
Ja. Ja. Und das wird natürlich immer komplexer, je größer die Atome auch sind.
Ja.
Aber sie folgen alle dieser Grundform einer Doppelpyramide innerhalb eines Kubus.
Spannend. Vielen Dank an deinen Vater, der das hier alles gebaut hat. Okay, was können wir da mit in den Kleingarten nehmen? Jetzt. Um ein Chiffre. Bitte. Ich liebe die Kleingärten. Es geht nicht abwerten, sondern es geht darum, wie können wir das in unser alltägliches Leben? Weil das ist ja erstmal abstrakt. Mhm. Ja, gut, zwar in Form gebracht, aber das Wichtigste.
Okay.
Sonst.
Wir
haben sehr viel Informationen jetzt
verdichtet. Ich weiß, das ist ja nur die Oberfläche, wenn man tiefer reingeht. Also, wenn wir mal über das Thema Gesundheit und Krankheit sprechen, kann man hiermit vieles sich selber herleiten. Also, was ist Krankheit? Ich mache das immer gerne anders, indem ich die Frage stelle, wenn wir nur aus Atomen und Molekülen bestehen, wie kann dann ein Atom krank werden? Das nimmt auch, finde ich, diese ganze Wertung von gut und bösartig raus.
Ja.
Antwort ist ganz einfach, durch eine Schwingungsfrequenzveränderung. Entweder schwingt es schneller oder langsamer, als es naturgemäß tun sollte. So. Mhm. Dann kommt die nächste Frage, was führt denn dazu, dass Atome oder Moleküle schneller schwingen oder langsamer schwingen? Schneller schwingen zum Beispiel durch die Einflüsse, die wir von außen bekommen, durch Elektrosmog, durch die ganzen künstlichen Felder, denen wir ausgesetzt sind, die überenergetisieren uns. Mhm. Langsamer schwingt es dadurch, dass wir zum Beispiel durch diese Sorgen denken, nicht gegenwartsbezogenes Denken, zukunftsträchtiges Denken, urteilendes Denken, diese Speicher füllen und damit im Grunde die, diese Erhaltungsenergie, die das Atom ja zusammenhält, abblockieren, sodass es dann langsamer schwingt. Das heißt also, um dafür zu sorgen, dass wir in einem normalen Schwingungszustand uns befinden, macht es sehr viel Sinn, überschüssige Energie loszuwerden. Zum Beispiel auf der Erde barfuß gehen. Mhm. Zum Beispiel sich auch mal Zeit für sich zu nehmen und rückzuziehen. Wenn man das noch mit der geometrischen Form der Pyramide unterstützt, indem man sich also in eine Pyramide begibt oder sich eine Pyramide denkt, in der man sitzt, auf die Art und Weise kann man sich auch von vielen überschüssigen Energien loswerden. Also diese Reizabschirmung ist ein ganz wichtiges Thema. Deswegen Meditation in der Stille, ganz wichtiges Thema. Damit kann man viel wieder ausgleichen. Dann natürlich auch, sich klar zu machen, wenn ich urteile oder anderen Menschen irgendwas Schlimmes wünsche, fällt das unmittelbar auf mich zurück, genau, einer so und drei zurück, weil ich damit gleichzeitig erstens, ich erschaffe eine Gedankenform im Außen, die ich verleben muss, und zweitens, ich erschaffe themenbezogen in irgendeinem Aspekt meines Körpers auch eine Verdichtung. Das heißt, es macht keinen Sinn, jemand anders, es macht, wenn man das verstanden hat, macht es keinen Sinn, einem anderen Menschen etwas Schlechtes zu wünschen, weil es fällt einem immer wieder zurück. Also das würde dazu führen, dass man weniger urteilt, wenn man weiß, was da auf der Ebene der Seele und des Gedankenspeichers in dem Moment passiert, wenn ich es doch tue. Es ist nicht einfach. Theorie ist super einfach. Aber jetzt immer im Alltag nicht zu urteilen. Und jetzt kommt's. Jeder Mensch hat einen Lebensplan, der in seiner Seele kodiert ist.
Ich würde das immer noch mal. Ich muss urteilen, ob das gut ist oder nicht gut ist für mich. Also jetzt für tut dich. Mir das gut, tut oder nicht. Das ist ein Urteil, das ich fälle.
Da wollte ich jetzt drauf hinaus.
Gut.
Weil jeder Mensch hat einen Lebensplan, der in seiner Seele kodiert ist. So, und die Kunst ist es, oder sagen wir mal, die Aufgabe von uns ist es, aus diesem Plan herauszuleben. Das heißt nicht den überzüchteten Verstand, also man könnte sagen, den verdichteten Speicher hier als Instanz zu verwenden, das Ego. Man könnte jetzt auch sagen, dieser Gedankenspeicher entspricht dem Ego. Ja, sondern dem Selbst, dem Wesen in dir folgen. Und das Ego plant ja, was weiß ich, hatten wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, das Ego plant und das Schicksal fällt lachend vom Stuhl, weil das Schicksal einen anderen Weg natürlich will. Und die Kunst ist es jetzt tatsächlich, diese Unterscheidung, das hat mir sehr geholfen, diese Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Ego. Das Ego wird von außen erschaffen, durch die Konditionierung, Sozialisierung in der Gesellschaft, durch die Schule, durch das Elternhaus, durch Erfahrungen, die wir machen, die wir ablegen. Damit erschafft sich unser, mit der Sprachentwicklung ganz wichtig, entsteht das Ego. Hat aber nicht mit unserer Wesenheit zu tun. Das Ego ist eigentlich nur ein Vehikel, das uns hilft, in dieser Welt besser klarzukommen. Aber es hat nicht die, sollte nicht die übergeordnete Instanz sein für die Entscheidung im Leben, sondern das sollte aus der Seele kommen, also aus unserer Intuition, aus unserem Herz. Ja. Und diese Unterscheidung habe ich für mich dadurch noch besser nachvollziehen können, für mein Ego, weil das Konzept braucht mein Ego, meine Seele braucht das nicht. Diese ganzen Konzepte brauchen die Egos, brauchen nicht die Seelen wissen das alle. Aber wir sind nun mal eine sehr, sag ich mal, materialistische Gesellschaft, wir sind sehr verstandesorientiert und deswegen brauchen wir dieses verstandesorientierte, konzeptionelle Wissen, was er jetzt offengelegt hat mit den Werken, damit der Ego plötzlich merkt, scheiße, was ich hier mache, das führt zu nichts. Dass das Ego sich mal wieder ein bisschen zurücknimmt, weil es auch die Konsequenzen seines Handelns wirklich versteht, und zwar die Konsequenzen für den eigenen Lebensplan.
Ich liebe es ja einfach. Und vielleicht ist in diesem Verurteilen, also aufhören zu urteilen über eine andere Person und vor allen Dingen über mich. Da half mir selber vor einigen Jahren, 15 Jahren, das ist ja gar nicht, ein Spruch, den ich bei jemand anders gelesen hatte. Ich nehme alle Urteile zurück, die ich je in meinem Leben über andere und insbesondere über mich gesprochen habe, und sage Freispruch.
Schön.
Und das habe ich wirklich damals wie ein Mantra gesagt. Und also die ganze Schuld dadurch. Ich nehme alle Urteile zurück, wo ich jemanden schuldig gesprochen und vor allen Dingen vor allen Dingen immer wieder, ja, bei jedem Schuldspruch da außen, habe ich mich selber schuldig gesprochen und sage Freispruch. Und was ich dann erlebt habe, grenzte schon an ein Wunder. Ja, also mein Banker sagt, das hat er noch nie erlebt, dass auf Vorfälligkeitsentschädigung verzichtet wurde seitens der Hypothekenbank. Noch nie hat er das erlebt, egal wie es den Leuten ging. Ich führe es ein Stück weit, also auf diese wirklich mantraartig mir selber immer wieder gesagt, ich höre auf zu verurteilen. Ja. Und vor allen Dingen, ich vergebe, ich sage Freispruch. Mhm. Also, dass in diesem Annehmen, was ist, auch eine gewisse Demut ist. Ich weiß nicht, wofür das jetzt gut ist.
Ja.
Ja, die Geschichte mit dem Bauern und seinem Sohn und dem Pferd ist ein wunderschönes Beispiel. Ich weiß nicht, wofür das jetzt gut ist, aber ich nehme es jetzt so an, wie es ist. Aber natürlich habe ich ein Gefühl, ja, sollte man schon ein Gefühl sagen, also das hat mir das letzte Mal nicht gut bekommen, ist mir nicht gut bekommen und dann muss ich mir das jetzt nicht wieder antun.
Genau.
Oder das will ich gar nicht wieder fühlen. Ja, so. Also da treffe ich schon ein Urteil, das tut mir jetzt gut. Ja, also, und das tut mir nicht mehr gut, weil ich, das habe ich schon erfahren. Aber das Verurteilen, und jetzt gerade sind wir herausgefordert, ne? Also wir haben ja genügend Projektionsflächen da draußen, die uns präsentiert werden, die mit Hass, mit Verurteilung, weil sie sich ja, Machtinstrumente bedienen, die uns natürlich an unsere kindliche Ohnmacht erinnern. Und wir wünschen ihnen die Pest an Hals und sonst was. Vielleicht auch das für unsere heutige Zeit wichtiger denn je.
Ja. Man könnte sogar so weit gehen, diese Menschen, Wesen, die in bestimmten Positionen sind, es wird in den Unterlagen von den verlorenen Seelen gesprochen, deren Gedankenspeicher ist schon so voll, weil die kommen ja meistens aus Elternhäusern, wo sie als Kinder schon in die Kulte eingeführt wurden, durchprogrammiert wurden, traumatisiert wurden und jedes Traumata findet in diesem Gedankenspeicher statt. Mhm. Das heißt, diese ganzen, man könnte wirklich sagen, wir haben dieses Wesen in uns und dann haben wir dazwischen diesen Gedankenspeicher und die Außenwelt. Und diese ganzen Traumata, die ein Mensch erlebt, die ihn dann psychisch krank machen, die finden im Gedankenspeicher statt. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Wir selber als Wesenheit sind völlig in Ordnung. Wir sind perfekt, wir sind göttlich. Mhm. Aber wir haben sozusagen unser Anzug, der drumherum ist. Das ist ja auch hier wie eine Ummantelung. Die hat entsprechende Risse und Traumata und so weiter.
Also Vergebung ist...
Also ich selber als Wesen bin das nicht. Ich bin nicht diese Traumata. Ich bin auch nicht diese Gedanken. Das ist auch eine wichtige Unterscheidung. Also diese Gedanken, die in meinem Kopf sind, das bin nicht ich. Ich kann sie betrachten auf meiner inneren Leinwand. Mhm. Ja, und diese Unterscheidung also zwischen dem Wesen, dem Beobachter und dieser zweiten Persönlichkeit, die sich in unserer Gesellschaft ja herausformt mit Bildung der Sprache und dieser ganze Sozialisierungsprozess, dazwischen auch mal unterscheiden zu lernen. Weil normalerweise, wenn man so reflexartig reagiert, man wird beleidigt, also man kriegt irgendwas zu hören und reagiert darauf auf einer ganz typischen Art und Weise, genauso wie hier.
Roboter.
Man erzeugt den Leuten, sagt, da ist ein böses Virus, nie nachgewiesen, aber ist egal und alle haben Angst. Das ist so eine eingespielte Reizreaktionsschiene, die hier bedient wird. Mhm. Und sich mal klarzumachen, dass diese Reizreaktionsschiene wie ein Reflex ist, und dass aber das mit unserem Wesen nichts zu tun hat. Und ich sehr wohl in der Lage bin, wenn ich mir erstmal diese Zusammenhänge bewusst mache, dass ich da nicht immer typisch drauf reagieren muss, sondern dass ich sagen kann, nee, Moment, kommt jetzt der Reiz? Nö, ich muss jetzt nicht mit Angst drauf reagieren. Auch wenn das jetzt so in mir schon, hab Angst, nein, brauche ich gar nicht.
Ja.
Und das hilft,
ist Freiheit.
Das ist auf jeden Fall Freiheit. Diese Unterscheidung zwischen Wesen, wer bin ich wirklich, und diese traumatisierte Persönlichkeit, Persona. Mhm. Ja,
die Maske.
Also die Maske, das ist im Grunde die Maske, die wir tragen. Ja. Das ist auch die Spielwiese der satanischen Kräfte. Da können sie wirken. Auf die Wesenheit, da kommen sie nicht so ohne weiteres ran. Da möchten sie gerne ran. Aber die schwingt, sage ich mal, auf einer anderen Ebene. Das ist eine andere Liga.
Okay. Reik, das war jetzt geballt, verdichtet. Und ich weiß, du könntest locker hier noch 2-3 Stunden weiter uns erzählen. Aber lass es uns hier.
Ja.
Wie würdest du als Schlusssatz, als Ermutigung für diese Zeit das auf den Punkt bringen?
Es gibt ein arabisches Sprichwort, das sagt, wer das Geheimnis der Pyramide löst, erkennt die Seele des Menschen.
Okay.
Ja, also es kommt immer wieder
auf die
Struktur. Bei allem, es kommt immer wieder auf diese Struktur an. Das ist sozusagen in und durch diese dynamisch strukturierte Form entsteht alles, was wir kennen. Gedanken, Planeten, Menschen, ja. Es lässt sich auf einen sehr einfachen Nenner runterbrechen. Und unsere Aufgabe ist es, in diesem Schöpfungsspiel zu erkennen, wie wir mit dieser Schöpferkraft, die ja solche Teilchen oder solche Formen erschafft, jederzeit, wie wir damit verantwortungsbewusst umgehen. Im Sinne der Schöpfung. Also im Sinne der Nächstenliebe, im Sinne des Mitgefühls.
Der Freude.
Der Freude, ja. Dass wir uns also wirklich dieser bewusst werden, was Schöpfung bedeutet. Und wie gesagt, diese ganzen Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, braucht nur der Verstand, also der Gedankenspeicher. Der braucht diese Konzepte, um letztendlich die Wesenheit, die Seele irgendwie nachzuvollziehen. Der hat auch nur Angst. Warum soll die Seele Angst haben? Sie ist unsterblich.
Ja.
Und mir hat sehr viel geholfen, diese Unterscheidung, ja, dass ich auch in mir selber diese Instanzen habe. Ich kann die mittlerweile auch ganz gut unterscheiden. Ist nicht immer einfach im Alltag. Und trotzdem bemühe ich mich genauso, wie ich kann, ja, mir immer wieder bewusst zu sein. Versuche aus diesem Wesen heraus deine Entscheidung zu treffen, aus diesem Intuitiven, aus dem Bauchgefühl, aus dem Herzen, wo ich sage, ich entscheide mich lieber so, als alle sagen, mach so, mach so, mach so.
Und
damit bin ich auch, sage ich mal, authentisch, auch zu mir selber. Ich kann in den Spiegel schauen und mein Gewissen ist in der Hinsicht dann rein. Mhm. Es sei denn, ich folge wieder anderen Anweisungen und merke, das ist nicht das Richtige. Mhm. Das heißt also im Grunde, wir leben in einer insofern illusorischen Gesellschaftsordnung, weil wir uns Masken und Rollen angelegt haben, die mit uns eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das wird uns jetzt vorgeführt, weil die Sicherheit des alten Systems wird jetzt komplett zerlegt und damit auch das Rollenspiel, in dem wir uns befunden haben. Es spielt überhaupt keine Rolle, wo du so sozial oder gesellschaftlich angeordnet bist. Entscheidend ist nur, bist du ein Mensch, bist du wahrhaftig, hast du Mitgefühl, bist du dir deiner Schöpferkraft bewusst, nimmst du an dem großen Spiel teil, dienst anderen, weil das ist letztendlich die Seele, wenn die durchkommt, die möchte nur helfen und dienen. Oder arbeitest du nur in deinem Verstand, in deinem Ego, das nur sich selbst dienen möchte und ohne Rücksicht auf Verluste arbeitet. Und darum geht es. Und wenn wir dieses Schöpfungsspiel letztendlich irgendwann auch mal beenden wollen in diesem Universum, um es zur Vollendung zu bringen, so wird es ja beschrieben, die Vergeistigung der Materie, Alpha-Omega-Projekt, dann dürfen wir nicht immer wieder neue Materie in dem Sinne erschaffen, also neue Verdichtungen, sondern wir müssen einfach lernen zu akzeptieren, dass wir sehr schmächtig sind und dass wir mit unserer Macht natürlich auch viel Missbrauch betrieben haben und wir sollten daraus lernen. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Erkenntnis aus all diesen ganzen vielen Details, die man sich hier anschauen kann.
Wir brauchen mehr Lehrer mit Doppel-E, die uns dabei helfen, ja, unsere Schlacke da und Identifikation zu lehren. Vielen, vielen Dank, Rai Garve.
Gerne.
Und ich glaube nicht, dass das das letzte Mal war, aber ich wollte ganz zum Schluss wenigstens auf das eins seiner Bücher vom Göring hinweisen. Man kann einfach dann auch nochmal googeln.
Ne?
Genau. Das Geheimnis der Pyramidenenergie. Spannend wahrscheinlich, wie deine Ausführungen.
Da werden ja auch die Experimente beschrieben, die sie gemacht haben. Sowohl
wunderbar.
mit irgendwelchen Gegenständen, mit Obst oder mit Käfern, aber auch mit Menschen. Also da haben sich Freiwillige halt in den Pyramide gegeben, eine größere oder auch in Würfen, was sie da erlebt haben.
Und einfach selber auf den Weg machen.
Genau.
Vielen, vielen Dank, Rai Garve. Und das Schöne an so einem Video, man kann zurückspulen und nochmal, was hat er gesagt? Ja, das werde ich mit Sicherheit auch tun. Ich freue mich, dass ihr so lange dabei gewesen seid und genügend Stoff habt, um euch selber auf den Weg zu machen und dass vielleicht am Ende ganz was Einfaches rauskommt. Ja, vielen, vielen Dank, Rai Garve, und euch für eure Aufmerksamkeit. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und sage jetzt Tschüss.